SRF 1.
SRF 1 Forum.
Das ist das Sendung Forum hier bei uns auf SRF 1. Ganz herzlich willkommen. Jetzt, kurz nach den Nachten, stehen sie wieder alle schön bereit im Kinderzimmer oder bei der Haustür, die Schulsäcke von all diesen Kindern, die morgen Morgen in die Schule gehen. Und währenddem die Kinder Tag für Tag in die Schule gehen, hämmert der Sparhammer. Die Kantone schreiben rote Zahlen. Die Zeiten, wo die Bildung vom Sparen ist verschont geblieben, die Zeiten sind vorbei. Die Schulen müssen sparen. Die Frage ist aber, wo müssen sie sparen und wo tut es am wenigsten mehr? Über das diskutiert jetzt meine Kollegin Simon Holliger mit euch und mit drei Gästen.
Wir haben eine Runde aus Leuten, die alle direkt mit der Bildung zu tun haben. Wir haben die Seite der Lehrerinnen und Lehrer am Tisch, wir haben die Wissenschaft vertreten und die Politik. Herzlich willkommen, Franziska Peterhans, Zentralsekretärin des Schweizerischen Dachverbands der Lehrerinnen und Lehrer. Machen wir doch mal einen kleinen Perspektivenwechsel. Stellen wir uns vor, Sie wären Erziehungsdirektorin. Bildungsdirektorin in einem Kanton, wären also verantwortlich für die Bildung. Und jetzt hat er plötzlich weniger Geld im Portemonnaie. Das Budget ist kleiner, könnt nicht mehr so viel Geld verteilen. Was macht ihr da?
Also ich würde sicher mal schauen, ob das überhaupt wahr ist, ob das überhaupt so ist, ob wir zu wenig Geld haben. Und dann würde ich es so machen, wie ich es immer mache, wenn ich schwierige und wichtige Aufgaben zu lösen habe. Ich würde ganz sicher mich sehr gut informieren.
Bei der Gewerkschaft zum Beispiel?
Zum Beispiel, ja. Aber ich würde ganz sicher auch in die Schulen vor Ort gehen. In verschiedene Schulen, verschiedene Stufen. Mit den Lehrern und Lehrerinnen und auch mit den Kindern reden. Und natürlich mit der Gewerkschaft. Ich würde sehr viele Gespräche führen, würde diskutieren. Und erst aufgrund von einer ganz guten Faktenlage einen Entscheid treffen. Dann würde ich bei meinen Regierungskollegen sicher lobbyieren und sagen, wie wichtig das Bildung ist und dass es eine Investition ist und dass man das nicht gleich streichen kann wie ein Randstein.
Das sagt die Vertreterin der Lehrerinnen und Lehrer. So wäre sie, also wenn sie Bildungsdirektorin wäre. Und so einen Bildungsdirektor haben wir auch bei uns in der Runde. Das ist das Reto Weiss. Bildungsdirektor im Kanton Luzern von der CVP. Ihr habt so ein millionenschweres Sparpäckchen, das ihr müsst umsetzen müsst. Wenn ihr jetzt allerdings Bildungsökonom wäret, also aus der Wissenschaft, was wäre jetzt so eine Frage, die euch würde interessieren, die ihr gerne mal herausfinden würdet, wie das eigentlich genau ist?
Also im Alltag beschäftigt mich natürlich sehr die Frage, wie setzen wir die Mittel, die zur Verfügung stehen, möglichst effizient ein, um eine grosse Wirkung zu erzielen. Und das würde mich natürlich als Wissenschaftler sehr interessieren und motivieren, die Frage zu klären, was machen wir, damit wir unsere finanziellen Mittel möglichst so einsetzen können, dass wir eine grosse Wirkung erzielen, das heisst eine grosse Bildungsleistung bei den Schülerinnen und Schülern.
Also wenn man 1 Franken reingibt, wie viel Bildungsqualität kommt nachher raus, schlussendlich?
Genau.
Wir haben einen Bildungsökonom bei uns. Es ist das der Stefan Wolter, Professor für Bildungsökonomie an der Uni Bern. Mhm. Stefan Wolter, wenn ihr jetzt der Lehrervertreter wäret, was würdet ihr machen, wenn man euch oder wenn die Politik euch würde sagen, ihr müsst jetzt sparen in der Deutschschweiz 500 Millionen Jahre Franken in den nächsten 3 Jahren? Was würdet ihr da machen? Wie würdet ihr da reagieren?
Grundsätzlich würde ich es gleich machen wie der LCH. Ich würde zuerst einmal sagen, man muss nicht sparen.
Also der LCH, das ist der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer. Genau.
Würde natürlich versuchen, die Sparmaßnahmen in dem Sinn abzudämpfen. Wenn sie gar nicht würden zustande kommen, wäre es das Beste. Das Zweite ist natürlich, wenn sie unvermeidlich sind, also wenn dann Sparmaßnahmen gemacht werden müssen, das sind ja auch politische Entscheide, das wird nicht am grünen Tisch ausgejasset, das sind politische Entscheide, das sind kantonale Parlamente, das sind Regierungen beteiligt. Dann würde ich schauen, dass ich möglichst am Tisch sitze, wenn darüber geredet wird, wo gespart wird. Also dann würde ich einfach den Einfluss geltend machen, dass die Profis vor Ort, die eben jeden Tag im Schulzimmer stehen, dass die auch sagen können, wo dann ihre Ideen wären, wo man sparen könnte, wenn von oben ab die Verwaltung oder sogar eben Parlamentarierinnen und Parlamentarier darüber entscheiden, wo jetzt gespart werden kann und wo nicht, dann ist das Risiko gross, dass am falschen Ort gespart wird.
Wir sitzen jetzt genau an so einem Tisch und wir reden genau über die Frage, wo könnte man denn sparen, wenn man muss? Und auch ihr daheim seid sozusagen mit dabei an diesem Tisch. Eure Meinung nimmt uns genauso Wunder. Ihr könnt uns anrufen auf Telefonnummer 0848 440 222. Sparen in der Schule, sparen in der Bildung. Wo, wenn man denn muss, wo soll man? 0848 440 222. Oder schreibt euren Kommentar bei uns ins Netz unter srf1.ch. Und die Diskussion dort, die läuft bereits seit gestern und die läuft rund. Meine Kollegin Karin Rüffli verfolgt die Diskussion. Was fällt ihm da auf, wenn man die anschaut, Karin Rüffli?
Ja, Sparen bei der Bildung, das ist ein Thema, das die SRF1-Hörerinnen und Hörer bewegt. Das zeigt die angeregte Diskussion im Netz. Von konkreten Sparvorschlägen bis zur absoluten Ablehnung der Rotstift bei der Bildung anzusetzen, gibt es alles. Zuletzt gehört der Erwin Schwaller aus Thun. Er findet es beschämend, dass die reiche Schweiz am Bildungssystem sparen will. Die Jungen sind unsere Zukunft und die tragende Säule der mittelständischen Wirtschaft. Und auf der anderen Seite schreien die Wirtschaft heute nach Spezialisten, die sie angeblich in der Schweiz nicht findet.
Also Sparen bei Bildung ist Tabu, meint der SRF1-Hörer, ein Schand für die reiche Schweiz. Nehmen wir doch das mal auf. Ich habe es vorhin schon gesagt, in den nächsten 3 Jahren sollen in den deutsch-schweizer Kantonen 500 Millionen Franken eingespart werden. Dazu kommen noch Einsparungen, die Gemeinden machen. Das sind Zahlen, die ihr vom Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer bei den Kantonen erfragt habt. Ist es denn wirklich so? Kommt man heute nicht mehr um die Sparen herum, Herr Weiss?
Ja, die Realität ist natürlich schon so, dass der Bund, die Kantone stark unter finanziellem Druck sind. Wir erleben das einerseits in der eigenen Kasse, wo wir seit vielen Jahren am Kämpfen sind. Obwohl wir die Steuern zwischenzeitlich sogar einmal erhöht haben, sind wir mit weiteren Löchern in der Kasse konfrontiert. Und wir nehmen ja zur Kenntnis, dass der Bund dran ist, seine Finanzgriffe überzukommen. Wir wissen, dass wir sehr wahrscheinlich auch im Bildungsbereich vom Bund her in den nächsten Jahren weniger werden bekommen. Das ist also für uns natürlich doppelt schwer. Einerseits selber, andererseits auch die Mittel vom Bund, die vermutlich nicht ganz so üppig werden sprudeln, wie wir uns das gehofft haben.
Frau Petrans, Sie haben vorhin gesagt, wenn ihr Bildungsdirektorin wärt, würdet ihr hinterfragen, ob man wirklich kein Geld mehr hat. Das heisst, ihr zweifelt ein bisschen an dieser Ausgangslage. Also ihr habt das Gefühl, Sparen ist nicht unbedingt nötig.
Es ist nicht überall nötig. Es gibt eine Studie, die hat Daniel Lampard, Chefökonom vom SGB, gemacht. Ja, genau. Und dort zeigt man, dass auch gewisse Kantone wirklich systematisch schlecht budgetieren. Das geht irgendwie um 6-8%. Das sind beispielsweise Schweiz oder Zug oder auch Zürich, die das so gemacht hat. Also man sagt dann irgendwie, die Prognosen sind viel schlechter, als dass sie effektiv sind und macht einen riesen Spardruck, ohne dass es überhaupt nötig wäre.
Herr Weiss als Bildungsdirektor, kommt euch das bekannt vor?
Nein, die Situation ist mir bekannt, das kenne ich natürlich, aber ich glaube...
Also, dass man so ein bisschen von schlechteren Zahlen ausgeht? Oder welche Situation kommt noch bekannt vor?
Das Thema kommt mir bekannt vor. Wenn ich jetzt an uns denke, darf ich mir sagen, wir sind in den letzten Jahren mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit und Genauigkeit im Budget unterwegs gewesen. Das ist es nicht, aber selbstverständlich. Es gibt im Budgetieren das Vorsichtsprinzip, wo man versucht, eher und vorsichtig zu budgetieren, dass man nachher nicht von negativen Einflüssen überrascht wird. Es gibt auch immer Unsicherheit, Unwägbarkeiten. Und selbstverständlich, wenn die öffentliche Hand zu zurückhaltend budgetiert, dann gibt das natürlich noch gleich viel Kritik, wie wenn sie zu wenig vorsichtig budgetiert. Das ist nicht ganz einfach bei einem Haushalt von x Milliarden.
Stefan Wolter ist Bildungsökonom und der hat mal geschaut, wie viel das die Volksschule eigentlich kostet. Und der hat gesagt, dass die Kosten stark gestiegen sind, dass die Kosten für die Volksschule im Moment 3 Milliarden teurer sind als vor 10 Jahren. Sind denn wie die Kosten quasi explodiert in den letzten Jahren in der Volksschule?
Gut, das ist eine mehrschichtige Frage. Ich will gleich noch kurz ein Wort sagen zu der Frage, eben, ob man sparen soll oder nicht, weil sonst wird einem immer dann gerade unterschoben, dass wenn man irgendwie eine Sparidee zum Besten gibt, dass man dann gerade in die Decke gestellt wird von den Leuten, die sagen, man müsse sparen. Also aus der Sicht von einem Bildungsökonom, von der Bildungsökonomie, die Frage, ob der Staat überhaupt muss sparen oder nicht, die lasse ich jetzt mal auf der Seite. Nehmen wir jetzt einfach mal an, ein Parlament hat beschlossen, es muss gespart werden. Dann ist natürlich eine zweite Frage, in welchem Bereich soll gespart werden. Und jetzt da ist es relativ klar, das ist selten, dass es in der Ökonomie so klar ist, aber die Bildungsökonomie hat in den letzten 25 Jahren ein eindrücklicher Beweis nach dem anderen erbracht, dass eigentlich kein anderer Faktor das Wirtschaftswachstum so befördert wie Bildungsqualität. Der Einschub muss ich noch sagen, es ist nicht Bildung per se, die sich positiv auswirkt auf die Wirtschaft, sondern es ist Bildungsqualität.
Also gute Bildung.
Gute Bildung. Und das heisst, die Forschung hat aber auch gezeigt, dass nicht jeder Franken, der in der Bildung ausgegeben wird, automatisch immer zu Bildungsqualität führt. Das einmal in Klammern. Aber das heisst, aus der Sicht von einem Bildungsökonom, jetzt rein als Forscher gesprochen, ist es so, dass wenn man muss sparen und alle Ausgabenbereiche vom Staat anschaut, dann würde ich jetzt als Bildungsökonom als allerletzte Bildung antasten. Das heisst, alles andere kommt voran. Natürlich kann man mir jetzt vorwerfen, ich sage ja auch biased. Ich bin ja Bildungsökonom. Mhm. Wenn ich jetzt Gesundheitsökonom wäre, würde ich jetzt vielleicht behaupten, Gesundheit sei viel wichtiger. Aber ich würde sagen, der empirische Beweis ist einmal auf meiner Seite. Jetzt, wenn es aber trotzdem unumgänglich ist, und das ist in der Realität halt so, dass in gewissen Kantonen ein Viertel oder sogar noch ein bisschen mehr von der kantonalen Finanzbildung gehen, dann ist das so, dass wenn ein Kanton muss sparen muss, dann ist es fast unvermeidbar, dass man Bildung komplett ausnimmt, weil dann müssten alle anderen Bereiche müssten ja die Sparleistung doppelt oder also mehr erbringen. Das heisst, um Bildung herum kommt man fast nicht. Und dann, das sind zwei Themen, wo wir heute eigentlich dann werden darauf kommen, stellt sich zuerst einmal die Frage, in welchem Bildungsteil spart man?
Über das werden wir nachher noch reden, wo man dann sparen kann. Aber sagen wir noch schnell, Bildung ist teurer geworden oder Volksschule ist teurer geworden.
Genau, und jetzt komme ich eben auf diese Frage. Mhm. Weil dann kommt es darauf an, was man eigentlich anschaut. Ob man Volumen anschaut, wie viel Geld man ausgibt in einem Sektor, oder ob man anschaut, wie viel Geld man für einen Schüler oder eine Schülerin oder einen Student ausgibt. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. In den letzten Jahren sind beispielsweise die Ausgaben für Fachhochschulen stark gestiegen. Ja, vor 15 Jahren sind das knapp 10'000 Studenten, jetzt sind das 60'000. Also das heisst, volumenmässig sind da neue Posten dazugekommen, die sehr viel Geld kosten. Aber wenn man das dann anschaut pro Student, wie viel Geld der bekommt, dann haben wir jetzt, also die letzte Ausgabe von der OECD-Bildungsstatistik, rückläufige Ausgaben pro Student in der Schweiz. Wir sind jetzt sogar Spitzenreiter, was den Negativwachstum anbelangt. Und in der Volksschule haben wir aber ein Wachstum. Und das sind zwei Kontraste.
Und dort ist es auch auf einen Schüler abgebrochen, ist der Schüler ist im Moment genau gestiegen. So teuer, sage ich jetzt mal, ist der Schüler, wie er noch nie war. Ich würde gerne in der Sendung eine SRF1-Hörerin begrüßen. Es ist das die Frau Meichtri aus dem Thurgau. Grüß dich, Frau Meichtri von Münchwilen. Frau Meichtri, ihr seid pensioniert und seid früher auch im Bildungsbereich tätig gewesen als Berufsberaterin. Wenn ihr jetzt uns zugelassen habt, sparen, man muss sparen, man kommt nicht drum herum, alle anderen müssen auch. Was sagt ihr da? Was geht euch da durch den Kopf?
Ja, dann denke ich spontan, was heute gespart wird an der Schule, ich rede vor allem von der Volksschule, weil das ist mein Hintergrund, das wird morgen als Sozialhilfegelder wieder ausgegeben werden müssen. Und dann darf man nicht vergessen, dann betrifft es nicht nur eine Generation, dann sind es ein paar Generationen, die nachher von Sozialhilfegeldern leben.
Ihr seid Berufsberaterin gewesen, habt ihr denn so Erfahrungen gemacht?
Jawohl, ich habe in meinen letzten Berufsjahr habe ich Projektarbeit geleistet für Schülerinnen und Schüler ohne Ausbildungsplatz. Dann hat man immer Zwischenlösungen einschieben, also 10. Schuljahr, Praktikumsjahr mit 2 Schultagen pro Woche, Werkjahr, Integrationsjahr, wenn die Eltern haben Vermögen Privatschulen. In der Regel war es so, dass ein Zwischenjahr nicht gelangt hat. Dann hat man zuerst ein 10. Schuljahr gemacht, nachher noch ein Werkjahr oder ein Praktikumsjahr. Also das sind alles auch Kosten.
Wo aber zur Folge hatte, dass das Kind nachher quasi in den Arbeitsmarkt hat können integriert werden.
Genau, ja.
Also das heisst, ich nehme das gerne auf, Frau Meichtri. Also wenn wir jetzt hier bei der Bildung sparen, hat das Auswirkungen auf uns alle wieder, weil, wie sie es jetzt beschreibt, die Kinder oder Jugendlichen nachher einfach die Chance nicht mehr haben, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden.
Ganz
Herr
genau.
Weiss, Bildungsdirektor von Luzern.
Also grundsätzlich hat natürlich Frau Meichtri recht. Der Herr Wolter hat das vorher auch sehr schön ausgeführt, dass ich denke, für jede einzelne Person, für jedes Kind, für jede jugendliche Bildung persönlich ganz wertvoll ist, aber es ist ein ganz wichtiger Faktor für unsere Gesellschaft und insbesondere auch für unsere Wirtschaft. die Realität, die politische, ist einfach anders. Es ist natürlich so, dass ja nicht wir sparen in der Bildung, weil wir da davon besonders viel Freude oder Überzeugung haben, allein, sondern es ist halt, wir kommen in das Parlament oder bei der Bevölkerung mit Steuererhöhung oder Steuergesetzrevisionen etc. nicht durch. Und dann ist halt der Zwang da und dann stellt man sich die Frage. Wir versuchen natürlich auf das, was Frau Meichtri da erwähnt hat, schon darauf zu reagieren, dass man eben probiert, sich die Frage zu stellen, wo kann man ohne irreversible Verluste, Bildungsmisserfolg bei Jugendlichen und Kindern zu erzielen, wo kann man sparen? Das ist natürlich die schwierige Frage.
Die nehmen wir doch jetzt genau auf und schauen wir uns das an, wo kann man sparen, für das es am wenigsten wehtut. Und da gibt online einen Punkt stark zu reden, Karin Rüffli, und zwar da geht es um die Verwaltung.
Ganz genau, und ich will da zwei Beispiele nehmen. Das eine ist vom Christian Berger aus Basel. Er sagt, er sei schon lange ein Lehrer und er hat den Eindruck, dass von den Mehrausgaben im Bildungswesen nicht viel in den Schulen ankommt. Und er bringt das Beispiel vom CEWO-Gütesiegel für NGOs. Die Kriterien, die es für die Vergabe von diesem Label gibt, sollte man auch bei den Bildungsbürokraten von den Erziehungsdepartementen anwenden. Vielleicht könnte man so sparen und die Schulen hätten dann durch das möglicherweise mehr Mittel als vorher. Der Thomas Ziegler aus Elk, er sagt hier sparen ja, aber ja nicht da, wo es zulasten der Schülerinnen und Schüler geht. Er setzt bei der Verwaltung an. Allein in seiner Gemeinde sind die Kosten für die Schulleitung, für die Verwaltung und die Schulpflege viermal höher als noch vor 15 Jahren. Und als Kostentreiber führt er auch die vielen Reformen an. Durch die sind in den kantonalen Bildungsdirektionen unzählige Stellen geschaffen worden.
Die Verwaltung, also dort soll man sparen? Ja, nicht in den Schulzimmern. Frau Petrans, wenn man mit Lehrerinnen und Lehrern redet, ist das wirklich ein Punkt, den man viel hört, wo auch sie sagen, einfach nicht bei uns in der Verwaltung, dort gibt es viel zu viele Stellen, viel zu viel heisse Luft. Was sagt ihr
das als Vertreterin so.
Der Lehrerinnen und Lehrer?
Also wenn sie in ein Lehrerzimmer gehen, dann hören sie das sicher ab und zu. Und das hat auch damit zu tun, dass Lehrerinnen und Lehrer eben auch sehen beim Arbeiten. Sie sehen, wie stark dass man gefordert ist, unter welchen Bedingungen dass man arbeitet, auch schwierige Bedingungen. Und es ist dann einfach wie ganz klar, dass man nicht wüsste, wo dass man jetzt hier noch sparen kann. Die Lehrpersonen haben schon sehr viele Sparmassnahmen.
Und dann nimmt man die, die ein bisschen weiter weg sind.
Und dann nimmt man die, die ein bisschen weiter weg sind, ja. Und ich denke einfach, wenn man sagen, bei den Schülerinnen und Schülern nicht sparen, weil das eben ganz grosse Folgen hat, das hat mir sehr gut gefallen, was Frau Meichtri gesagt hat, dass es eben sich nicht nur für übermorgen auswirkt, sondern für eine Generation. Und bei der Verwaltung, denke ich, kann man dann wirklich schauen, ob es dort Luft drin hat.
Hat es Luft drin, Herr
Weiss? Nicht.
Der seid Bildungsdirektor.
Ja, ich glaube, da macht man sich schon ein bisschen falsche Vorstellungen. Wenn ich jetzt anschaue, wie hoch der Anteil der Verwaltungskosten ist im Bildungsdepartement vom Kanton Luzern, dann sind das wenige Prozent, irgendwie 2-3%, je nach Bildungsstufe natürlich unterschiedlich. Und wenn wir das, was wir in den letzten Jahren im Bereich der Bildung eingespart hätten, bei der Verwaltung allein gespart hätten, dann hätten wir schon lange kein Personal mehr. Also die Summen sind natürlich viel grösser, als das Personalbestände auf der Verwaltung sind. Aber selbstverständlich, auch wir schauen bei uns bei der Verwaltung an und einerseits Effizienzsteigerung und andererseits überlegen wir uns natürlich auch, welche Leistungen müssen wir auf der Verwaltung vielleicht heute nicht mehr bringen.
Zum Beispiel?
Ja, wir haben im Bereich der Volksschule die externe Evaluation, also die Evaluation der Verwaltung in den einzelnen Gemeinden aus Personal um die Hälfte reduziert.
Das heisst, die Evaluation wird nicht mehr gemacht oder weniger intensiv gemacht?
Viel weniger intensiv. Wir haben den Zyklus verdoppelt.
Ein SRF1-Hörer ist am Telefon, und zwar der David Rappold aus Uwiese im Kanton Zürich. Und er will etwas zu der Bildungsbürokratie sagen. Grüß dich, Herr Rappold.
Grüß dich.
Herr Rappold, die Bildungsbürokratie ist euch auch ein bisschen Dorn im Auge.
Das ist so. Und ich unterstütze sehr meine Vorredner, Frau Meichtri, und die anderen Zuschriften aus dem Internet. Mich dünkt, die Schule ist viel zu stark verwaltet. Man lässt Lehrpersonen zu wenig einfach arbeiten. Sie arbeiten gut, sie machen das gut, sie kennen ihre Kinder in den meisten Fällen recht gut und wissen, was sie fördern. Und ich denke, in den letzten Jahrzehnten sind die Leute und die Organisationen, die in dem Sinn einem Lehrer reinschwätzen, um das ein generell zu sagen, sind über die Masse gewachsen. Denkt man nur an die vielen Hilfspersonen, die der Lehrer heute beigestellt bekommt. Und die Hierarchisierung von der Schule, Schulleitung, Teamleitung und so weiter. Das ist früher sicher alles ein bisschen einfacher gewesen und ein bisschen flacher. Und all die Leute wollen bezahlt werden. Dazu kommen sicher einfach die Bildungsdirektionen, die auch das Personal aufgestockt haben und nicht abgebaut haben. Ich denke, dort ist, über das reden wir vielleicht ein bisschen wenig.
Machen wir doch das, Herr Rappold. Nehmen wir das nochmal auf und fragen wir unseren Bildungsökonom am Tisch, Stefan Wolter. Das sind zwei Sachen, die er gesagt hat. Das eine ist eben Stellen, die auch in der Schule geschaffen wurden, eben Stichwort Schulleiter oder Leute, die den Lehrpersonen zur Seite stößen, unterstützen in der Klasse. Oder auf der anderen Seite eben die Verwaltung, die jetzt, wie der Herr Rappold sagt, Stellen geschaffen hat. Der Herr Wieso hat gesagt, sie haben aber auch Stellen eben abgebaut. Wie seht ihr das als Ökonom? Also wie stark fallen solche Kosten ins Gewicht?
Vielleicht eine allgemeine Bemerkung, die man machen muss, ist, dass die Datenlage in der Schweiz, was Ressourcen und was Geld anbelangt, sehr, sehr schlecht ist. Ich bin ja nicht nur Bildungsökonom, ich mache seit 10 Jahren auch verantwortlich Bildungsberichterstattung und das ist unser grosser Desiderat, das seit Jahr und Tag. Wir würden auch gerne ein bisschen besser wissen, wo das Geld herfließt und wie viel überhaupt fließt. Aber um auf die Frage eine Antwort zu geben, der Herr Wyss hat recht, die als reine Verwaltungsausgaben ausgewiesenen Mittel bewegen sich im kleinen, einstelligen Prozentbereich, wenn man die ganze Bildung anschaut. Das bedeutet, selbst wenn man die ganze Verwaltung abschaffen würde, hätte man noch nicht die Millionen eingespart, wo es jetzt darum geht, das, wo die Rede darum ist. Man muss einfach die Grössenverhältnisse sehen. Wir haben 1 Million Schülerinnen und Schüler und Studenten und Studentinnen und Lehrlinge. Das sind die paar tausend Verwaltungsleute, Tropfen auf den heissen Stein. Das heisst nicht, dass man in der Verwaltung nicht sparen kann, aber es ist eine Illusion. Ich habe die Kommentare gelesen heute online. Es ist eine Illusion zu meinen, wenn man dort irgendwie einen Lehrplan nicht hätte für 20 Millionen oder dasjenige, dass man da überhaupt in die Nähe von diesen Dimensionen von der Ausgaben kommt, wo man heute darüber redet. Das andere, was angesprochen worden ist, ist, was ist überhaupt die Definition von Verwaltung? Ist eine Schulleitung Verwaltung? Schulleitungen sind professionalisiert worden aus einem allgemeinen Bedürfnis heraus. Es ist auch eine Autonomisierung hat stattgefunden von der Schule. Und das hat auch danach verlangt, dass man eigentlich professionellere Schulleitungen hat. Das sind, wenn es schlecht läuft, sind solche Schulleitungen dann ein weiteres Hindernis, weitere Bürokratisierung innerhalb von einer Schule. Aber die Meinung war eine andere, dass diese Stellen eigentlich auch der Professionalisierung, also eine Hilfe sind für die Lehrer. Es sind jetzt erwähnt worden, Personen, die da am Lehrer noch beigestellt werden. Auch da ist eigentlich der Wunsch ursprünglich aus der Lehrerschaft gekommen. Wir haben vor ein paar Jahren einen Bericht geschrieben über Schulsozialarbeit. Der Wunsch ist aus der Lehrerschaft gekommen. Der Wunsch ist gekommen, die Aufgabe vom Lehrer oder von der Lehrerin sei das Unterrichten von Schülern und sich nicht um Sozialfeld zu kümmern. Also hat man eine spezielle Funktion geschaffen, den Schulsozialarbeiter, wo dann in grossen Schulen fast eine fixe Stelle ist und sich um diese Personen kümmert. Wir haben das Gleiche in der Heilpädagogik und so weiter, wo man Spezialistinnen und Spezialisten in die Schulen geschickt hat, um die Lehrer und Lehrerinnen zu entlasten. Wenn man das jetzt als zusätzlichen Ausgabenposten anschaut, dann muss man sehen, es müsste ja auf einer anderen Seite eigentlich auch als Entlastung angekommen sein.
Ist es als das angekommen, Frau Peterhans? Oder hat er dann was ein bisschen zu viel gefordert und merkt jetzt auch, hey?
Das ist als das angekommen. Wir wissen das aus der Berufsfriedenheitsstudie, dass die Lehrpersonen sehr zufrieden sind darüber. Aber ich wehre mich absolut dagegen, dass das aussieht, als hätten die Lehrpersonen das bestellt, die Schulsozialarbeiter. Wir haben einfach eine andere gesellschaftliche Situation. Wir haben Probleme in den Schulen, die schlicht die Lehrpersonen nicht mehr lösen können. Und das haben nicht die Lehrpersonen bestellt. Etwas anderes finde ich sehr wichtig, was Sie vorhin gesagt haben in Bezug auf Sparen bei der Bildung. Es ist eben so, dass bei den Klassen und bei den Lehrpersonen so viele Leute sind und so einschenkt, dass es sehr attraktiv ist, dort zu sparen. Und das ist jetzt sehr lange gemacht worden. Und ich würde einfach sagen, die geht es nicht mehr weiter. Also das ist jetzt...
Also, was meint ihr jetzt genau? Man soll nicht bei den Leuten sparen, die dem Lehrer oder Lehrerin helfen, quasi?
Nein, ich meine jetzt wirklich bei den Lehrpersonen selber, bei den Klassengrössen und so. Also wirklich beim Kerngeschäft dürfen wir nicht mehr weiter sparen.
Nehmen wir doch das Stichwort Klassengrösse vielleicht gerade auf. Auch das wird nämlich online gefordert, dass man bei diesen Klassengrössen etwas verändert. Karin Rüffli, du schaust für uns die Kommentare an.
Ja, genau, da zu diesem Thema hat Edith Regazzoni aus Ennetbaden geschrieben. Sie fragt, warum man nicht die Schülerzahl pro Klasse noch erhöhen könnte. All die klugen Köpfe, die jetzt über Sparmaßnahmen würden beraten, sind sicher im mittleren Alter und haben in ihrer Jugend auch Klassengrössinnen von 25 bis 30 Schülern gehabt. Und Susanne Dobler aus Mühlental ist aber skeptisch, was Klassengrösse angeht. Wenn gespart werden müsse, dann sollte man Klassengrössinnen höchstens um einen Schüler oder Schülerin erweitern, das sei von den Lehrpersonen noch zu verkraften, als andere nicht
mehr. Das ist ja genau das, was ihr fordert, oder, Stefan Wolter. Ein Schüler mehr in jede Klasse tun und die 500 Millionen, die hat man auf einen Klapp eingespart.
Das war nicht eine Forderung von mir, sondern die Medien haben mich jeweils gefragt, was würden sie machen, wenn sie jetzt die 500 Millionen einsparen müssen. Und sie können durchrechnen, was sie wollen. Die Alternativen sind Lehrerlöhne senken, die Alternativen sind Freifächer streichen. Da können sie alle Freifächer streichen, die es gibt, und sie kommen nicht auf 500 Millionen. Oder sie können am Schluss Schulgelder einführen, und das kostet dann auch einiges. Also das bedeutet, das ist eine Güterabwägung, dass man sagt, wo kann ich auf der einen Seite Massnahmen ergreifen, wo überhaupt das Volumen, wo man sparen muss, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man es sparen muss, könnte erzielen, also nicht Pflästerli-Politik, dort ein Millionchen und dort ein Millionchen und dann müssen wir nächstes Jahr wieder etwas Neues machen. Und das andere ist, dass es möglichst wenig negative Konsequenzen hat auf die Schülerleistung. Ich will da einfach anfügen, wir schauen das ja jeweils über ganze Jahrzehnte an. Und die Klassengrössen, wo wir jetzt drin sind, sind das Produkt der rückläufigen Schülerzahlen, die wir in den letzten 15 Jahren hatten. In den 90er Jahren, wo die Schülerzahlen gestiegen sind, sind automatisch auch Klassengrössen gestiegen. Das ist also ein demografischer Prozess, wo wir immer auf und ab und auf und ab gehen. Das Problem ist, dass wir in der Zeit, wo die Schülerzahlen zurückgegangen sind, mit den Kosten nicht auch gleich runtergefahren ist. Und jetzt hat man das Problem, wir gehen wieder in Zeiten rein, wo die Schülerzahlen wieder steigen. Also wir kommen eigentlich aus einer paradiesischen Situation, in Anführungszeichen, gute Staatsfinanzen, rückläufige Schülerzahlen, und kommen jetzt in genau das Gegenteil rein. Die Staatsfinanzen sind nicht mehr da und die Schülerzahlen steigen wieder. Also das heisst, der Druck, der jetzt ausgerechnet worden ist von diesen Sparprogrammen, das ist erst der Anfang, da wird noch mehr kommen. Und das bedeutet, wenn man jetzt sagt, man macht das Freifach weniger und dann hat man gespart, das lange nicht.
Darum, ein Schüler mehr pro Klasse wäre so eine Idee, die wirklich einschenken würde. Wenn Sie sich das vorstellen, Herr Weiss, Bildungsdirektorin Luzern, das klingt ja noch einfach, oder? Einfach ein Schüler mehr. Jetzt könnte es aber auch heissen, man muss Klassen zutun, man muss vielleicht sogar eine Schule zutun, man muss den Eltern erklären, euer Schüler geht jetzt nicht ins Schulhaus nebendran, sondern er steigt vielleicht in die Bus und fährt ins Dorf nebendran. Das ist für einen Politiker nicht so eine einfache Entscheidung, oder eine einfache Kommunikation.
Ja, das Kommunikative ist Seite. Das andere ist natürlich einfach, dass wir sehr unterschiedliche Bevölkerungsstrukturen haben in unserem Kanton. Wir haben zahlreiche Gegenden, wo die Bevölkerungszahl relativ klein ist in den einzelnen Gemeinden. Der Herr Wolter hat das sehr schön gesagt. Wir haben ganze Regionen, wo Kinderzahl, Geburtenzahl in den letzten Jahren um 30% zurückgegangen sind. Das heisst, es ist genau das passiert, was der Herr Wolter gesagt hat. Ohne dass wir irgendetwas geändert hätten an den Vorgaben, sind Durchschnittsschülerzahlen pro Klasse massiv gesunken. Wir haben im Kanton Luzern eine Bandbreite, wo die Klassen grösser sich dort drin soll bewegen. Wir haben realisiert, dass es bei uns nichts bringt, wenn wir die obere Höhe, die obere Zahl erhöhen, also weil die Gemeinden schlicht zu wenig Kinder haben. Wir haben darauf reagiert, dass wir jetzt mal die untere Grösse von dieser Bandbreite erhöht haben und versuchen damit, die Schülerzahl ein bisschen zu erhöhen.
Also das heisst, ab irgendeiner gewissen Zahl darf man die Klasse nicht mehr führen, sondern muss sie zusammenlegen?
Wir machen es so, dass die grossen Gemeinden, die das machen können, die kommen keine Bewilligung mehr über unter dieser Bandbreite Klassen zu bilden. Aber natürlich Gemeinden mit wenig Schülerzahlen, dort tun wir natürlich eine Unterschreitung von dieser Bandbreite
zulassen. Und die in Luzern bei viel?
Ja, das kommt auf die Stufe drauf ab. So okay. Primarschule etwa 16, wo wir jetzt das definiert haben. Und es geht natürlich darum, in kleinen Gemeinden, wenn wir nicht einfach so schnell eine Primarschule wegnehmen. Das ist politisch ein sehr schwieriger Prozess. Wo wir dran sind, ist auf der 6-Stufe. Unser Konzept lautet ein bisschen kleine oder kurze Beine, kurze Wege, lange Beine, lange Wege. Das heisst, in der Primarschule vor Ort, SEC, kann man ruhig zusammenfassen.
Wie ist es für euch als Vertreterin der Lehrerinnen und Lehrer, Frau Peter-Hans? Das gehört dir vermutlich auch nicht so gerne. Ein Schüler mehr pro Klasse. Tönt nach wenig. Für die Lehrperson könnte es mehr Aufwand bedeuten.
Das ist eben eigentlich sehr unredlich, weil man redet von Durchschnitt, redet von Durchschnittszahlen, aber in den Schulen schafft man nicht mit Durchschnitt. Also Kinder sind keine Nüsse und Klassenzimmer kein Körbe, wo man schön 66 mal verteilen kann, in 3x22. Wenn sie 66 Kinder haben, dann haben sie vielleicht neu in einer Klasse 25, in einer anderen auch noch 25 und in der nächsten 16. Es hat etwas mit unseren Quartieren, mit den Strukturen der Gemeinden zu tun. Ich war vor etwa 2-3 Jahren, der Herr Weiss war dort auch, im Brunnwald gsi. Kanton Glarus, da hat ein ganzes Dorf gekämpft, dass ihre Schule nicht zugeht. Ich weiss, aus Graubünden gibt es eine Gemeinde, die eine 10er-Klasse behaltet, weil wenn die Schule rauskommt, dann stirbt auch das Dorf und stirbt sogar ein ganzes Tal. Und das ist etwas, das nie beachtet wird. Die ganze Schülerzahldiskussion, wenn das eine Durchschnittsdiskussion wäre, würde ich sagen, also 25 als Maximalgröße ist sicher nicht anlangen. Aber unten, warum kann man nicht ganz kleine Klassen ein bisschen erhöhen? Aber man muss schauen, wo wir leben. Das sind strukturelle Geschichten. Wenn man sagt, gut, wir machen grosse Gemeinden. Uns ist nicht mehr wichtig, dass unsere Kinder im eigenen Dorf, in der sozialen Nähe, in die Schule gehen. Dann kann man an den Klassen anverschrauben. Aber dass man jetzt wie sagt, ja, die Lehrpersonen sind wahrscheinlich ein bisschen zu faul, um noch einen mehr nehmen, das ist überhaupt nicht die Situation.
Herr Wolter, unterschätzt ihr das Verhältnis in der Schweiz, wenn ihr euch das als optimale Lösung vorstellt?
Überhaupt nicht. Wie gesagt, also seit 10 Jahren machen wir Bildungsbericht, seit 10 Jahren warnen wir von diesen Sachen. Das gibt viele verwandte Themen. Beispielsweise auf der Sekundarstufe 1, das haben wir schon vor 10 Jahren im ersten Bildungsbericht geschrieben, da muss man sich halt überlegen, ob beispielsweise ein dreigliedriges Schulsystem adäquat ist. Es ist ja nicht nur eine Frage von Stadt-Land, sondern wenn man dann noch Klassen muss auf 3 Leistungslevels aufteilen, dann hat man dann schnell mal zu wenig Schüler, um eine Klasse zu füllen. Dann müssen wir halt vielleicht ein zweigliedriges System haben, statt ein dreigliedriges. Es gibt aber auch andere Sachen. Manchmal denke ich die Diskussion ein bisschen anachronistisch, die man da führt, um die Landgemeinden und Gemeinden sterben aus. Wir haben das Gemeindesterben. Also aus anderer Perspektive gibt es eigentlich eine Fusion und Zusammenschluss von Gemeinden in fast allen Kantonen. Man hat realisiert, dass man gewisse Aufgaben gemeinsam angehen muss. Dass es manchmal besser ist, wenn der eine Teil von einer Gemeinde, der ist dann noch für die Feuerwehr und der andere hat eine Schule und der dritte. Das macht man überall. Wieso kann man nicht auch in der Schule besser kooperieren? Also eine Gemeinde muss nicht sterben, nur weil sie einen Schulstandort nicht hat. Und vielleicht noch etwas Letztes. Wir haben für einen Bildungsraum, einen ländlichen Bildungsraum, letztens wegen einer Frage von Schulhausbauten, wo die sollen gebaut werden, haben wir berechnet für alle Schüler dort, Weg von der Haustüre zur Schule. Und wir sind auf eine durchschnittliche Wegzeit von 8 Minuten gekommen. Also es geht da noch gar nicht, und das war für den ganzen Bildungsraum der Durchschnitt, 8 Minuten. Also wir sind auch in Verhältnisse hineingekommen, wo es quasi wie garantiert ist, dass wenn man zur Haustür rausgeht, ist eine nächste Schule da. Das ist eine Realität, empirisch, oder? Und man muss nicht immer mit diesen Beispielen vom letzten Tal hin, wo 40 Kilometer weg ist vom nächsten. Wir sind gerade in den Ballungsgebieten enorm gewachsen und da sind die Wege nicht mehr so gross.
Frau Peter-Hans, der Schmunzeln.
Ja, Herr Wolter, also das ist jetzt eine Frage, und ich denke, die müssen wir wirklich diskutieren. Aber ich will mich dagegen, dass wie bei so vielen Themen eben wieder die Schule die Ersten sind, die das eigentlich übernehmen müssen.
Also werden jetzt die Letzten. Es werden jetzt eben die Letzten, die es übernehmen. In allen anderen Funktionen arbeiten die Gemeinden zusammen und konzentrieren.
Aber ist nicht immer einfach.
Ja, das ist aber schon eine andere Sache. Das ist schon eine andere Sache, ob man die Feuerwehr zusammenlegt oder den Zivilschutz oder ob man Kinder in eine andere Gemeinde schickt. Das ist also schon sehr anders. Das ist das, was ich meine, vom Papier sieht vieles anders aus, als wenn man in der Schule und mit den lebenden Kindern und ihren Eltern ist.
Herr Weiss, ich denke, das ist auch nicht etwas, was ihr euch als sehr einfach vorstellt, wenn ihr würdet erzählen würdet in der Gemeinde. Eure Kinder können jetzt nicht mehr 8 Minuten in die Schule laufen, sondern vielleicht eine halbe Stunde. Dafür hat die Feuerwehr nachher bei euch in der Gemeinde.
Nein, natürlich, das ist eine schwierige Diskussion, aber ich glaube, wir müssen halt einfach bereit sein, die Leistungsdiskussion zu führen. Wenn wir die Leistung, die Qualität haben, dann müssen wir halt auch bereit sein, sie zu finanzieren. Und aktuell ist die Situation ein bisschen anders, dass man gerne eine hohe Qualität die Schule vor Ort hätte, aber nicht bereit ist, die entsprechenden Konsequenzen zu finanzieren. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren die Diskussion halt schon müssen führen, dass wir pro Leistung halt ein Preisschild dran tun und nachher müssen entscheiden, sind wir bereit zu finanzieren, dann ist es okay. Dann sind wir alle froh, wenn wir das aufrechterhalten können. Und dort, wo die Bereitschaft fehlt, müssen wir Konsequenzen tragen.
Ich würde gerne weiter SRF1-Hörer in der Sendung begrüßen. Das ist der Paul Schweizer von Forst bei Thun. Herr Schweizer, ihr habt uns zugelassen und ihr habt einen anderen Bereich. Gehen wir weg von der Schülerzahl. Eure Forderung dreht sich um die Lehrmittel. Grüß dich, Herr Schweizer.
Ja, genau. Nicht nur um die Lehrmittel, sondern um die Inhalte von der Schule. Und zwar, anders gesagt, es wird viel immer reorganisiert und ich habe das Gefühl, es kommt nicht von den Lehrern selber, sondern es kommt von der kantonalen Organisation, von der Lehrerschaft, von den Erziehungsdirektionen, dass man immer neue Projekte machen will, neue Lehrmittel, bessere Lehrmittel machen. Man wechselt, was früher bewährt ist, wieder aus. Und solche Projekte kommen teuer. Also ich will nicht lang sagen, ich will nur eine Analogie, Beispiel geben. Die deutsche Rechtschreibreform, das hat jetzt nicht, ich komme nicht von der Schule selber, aber die deutsche Rechtschreibreform, die hat sehr viel gekostet, aber eigentlich bringt sie nichts. Und wenn man zu häufig viel reorganisiert, dann bringt das für die Qualität von der Ausbildung nicht so viel, wie es könnte, wenn man das Ganze in einem ruhigeren Schritt würde machen, vielleicht auch 10 bis 15 Jahre, vielleicht auch 15 Jahre mal etwas ein bisschen reorganisieren oder auch 20 Jahre.
Nehmen wir das auf, Herr Schweizer. Fragen wir den Vertreter von der Politik, der Bildungsdirektor von Luzern. Eine Reformitis in der Schule, das hört man viel, sei in Gang. Kaum ist die eine Reform durchkommt, schon die nächste und das kostet einfach viel zu viel.
Also dazu gibt es eigentlich eine zweiteilige Antwort. Ich glaube, wir müssen schon sehen, nicht nur die Schule, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, unser Leben hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Und es ist nicht eingesehen, warum man das ausgerechnet vor dem Schulzimmer Halt machen soll. Ich glaube, die Schule, die Bildungspolitik ist auch immer gefordert, auf Veränderungen unserer Gesellschaft zu reagieren und entsprechend auch den Anspruch, wo zum Beispiel die Wirtschaft von Lernenden hat, darauf zu reagieren. Aber ich glaube, wir müssen nicht so tun, als ob wir nicht wüssten, warum die Kosten gestiegen sind. Wir haben einen Vorstoss in unserem Parlament, den wir dürfen beantworten. Ich kann das kurz erläutern. Im Kanton Luzern sind die Kosten in der Volksschule in den letzten 20 Jahren um 50% gestiegen. Grob gesagt von 500 auf 800 Millionen Franken. Und die Frage war, was ist der Auslöser dafür? Ich habe zwei, drei grosse Posten kurz nennen. Wir haben wegen dem NFA, wo der Bund, also der neue Finanzausgleich, im 2008 eingeführt hat, haben wir die Sonderschulen übernommen, Kosten. Das hat 45 Millionen Franken für den Kanton Luzern gemacht.
Also, früher die Default gezahlt hat, die jetzt der Kanton
genau
zahlt.
Mhm. Wenn Sie über 20 Jahre eine Besoldungsentwicklung der Lehrpersonen rechnen, in der Bildung können Sie immer davon ausgehen, dass 80-85% sind Besoldungskosten. Das sind über 100 Millionen Franken. Wir haben Französisch in der Primarschule eingeführt. Wir haben Englisch in der Sekundar- und der Primarschule eingeführt. Wir haben Informatikunterricht. Wir haben Förderlektionen in der Sekundarschule, wir haben Schulpool, also eine Entlastung für die Lehrpersonen, wir haben Schulsozialarbeit, wir haben dort Tagesstrukturen, die wir anpassen. Stellen Sie sich vor, wie viele Leute das heute bei den älteren Teilen arbeiten gehen. Das war vor 20 Jahren nicht der Fall. Da erwartet man, dass die Schule darauf reagiert. Und es ist ein bisschen unredlich, wenn man dann einfach sagt, die bösen Verwaltungsleute haben eine Reform nach der anderen geschaltet. Wir haben Unterstützung natürlich von Lehrpersonen mit auch Informatikmöglichkeiten. Wir haben heute einen zweijährigen Kindergarten, nicht mehr nur ein Jahr. Wir haben das eine und das andere gemacht. Also ich glaube, es ist nicht eine Blackbox, warum es die Kosten gestiegen sind, sondern es sind halt Realitäten, wo wir, ich habe es vorher gesagt, die Leistungsdiskussion ruhig führen können. Aber wenn ich jetzt so sehe, was ich alles aufgezählt habe, ich glaube, es ist unvorstellbar, dass wir heute aus einer Schule Informatik wegstreichen würden.
Herr Schweizer, wenn ihr das gehört, oder Herr Weiss aufzählt,
ja, eine gewisse Argumentation ist falsch. Er hat zum Beispiel gesagt, Herr Weiss, dass man in der Wirtschaft ja eben auch so mit dem auch muss mitgehen. Und eben auch in der Wirtschaft wird eben viel zu häufig, zu schnell reorganisiert und das kostet sehr viel. Das nur nebenbei. Und dann ist es so, dass genau die Mittel vom frühen Englisch, frühe Französisch ist noch etwas schlimmer, im Kanton Bern sage ich, genau das macht, dass die Lehrer, die früher haben, Französisch unterrichtet, in der 7. Klasse merken, dass die Kinder das nicht können, was sie früher haben können. Ich will nicht sagen, dass das neue System immer nur negativ ist.
Gut, jetzt sind wir in der Diskussion, was bringt frühe Französisch. Das wäre nochmal eine andere Diskussion.
Ja,
aber ich sehe, wir können euch nicht, oder wir, der Herr Weiss hat euch nicht können überzeugen, quasi ihr bleibt bei eurer Meinung, es sind einfach nach wie vor zu viel
Reformen. Weniger wäre mehr.
Gut, wir nehmen das so auf. Danke vielmals, Schweizer, dass ihr da angeregt habt. Merci vielmals. Schönen Abend. Alles Gute, danke. Weniger wäre mehr. Also, wir haben jetzt gehört, was alles so teuer ist, warum dass die Schulen teurer sind worden, die Volksschulen teurer sind worden. Wir haben aber immer noch keinen Konsens hier am Tisch, ja, wo sollen wir das sparen? Nehmen wir vielleicht das noch auf, was ihr gemacht im Kanton Luzern. Ihr habt jetzt gesagt, Herr Weiss, jetzt machen wir so. Jetzt sollen alle Maturitäts- und Berufsschüler eine Woche weniger in die Schule im 2016. Und Lehrerinnen und Lehrer haben dafür eine Woche weniger Lohn, logischerweise, also eine Woche unbezahlten Urlaub. Wäre das eine Lösung aus der bildungsökonomischen Sicht, Herr Wolter?
Das ist jetzt ein bisschen schwierig, oder? Man muss einfach abwägen, ist es besser oder schlechter als etwas anderes. Aus der Sicht der Schülerleistung ist eine Woche weniger Schule oder eine Woche mehr Ferien hat eine sehr unterschiedliche Wirkung. Aus der Forschung wissen wir einfach, dass schlechte Schüler eigentlich durch zu lange Ferien noch schlechter werden. Das ist so, dass die Forschung zeigt, dass schlechte Schüler bei zu langen Ferien praktisch das verlieren, was sie vor allem im Semester gelernt haben. Also das heisst, die Reduktion von Schulzeit trifft vor allem die schwächsten Schülerinnen und Schüler, die guten, können mit dem umgehen. Also das heisst, wenn man das jetzt an einem Gymnasium macht, hat das andere Wirkungen. Das sind eher gute Schüler, als wenn man jetzt das in einer Primarschule oder in einer Sekundarschule machen. Also man muss es differenziert anschauen. Eine grosse Wirkung auf Schülerleistung insgesamt wird das nicht haben. Das bedeutet, am Schluss ist das auch ein politischer Entscheid, ob jetzt die Lehrer akzeptieren, eher weniger Lohn zu haben, statt, wie ich vorhin gesagt habe, simpel, oder? Ein Schüler mehr in der Klasse, auch wenn das im Durchschnitt so ist. Das ist dann eine politische Frage. Von der Wirkung her wird es fast unmöglich sein, zu sagen, das eine ist jetzt viel weniger schlimm als das andere, wenn man jetzt die Schülerleistung anschaut.
Wie seht ihr das als Lehrervertreterin, Frau Peter Hans? Eine Woche weniger zahlt, eine Woche mehr Ferien?
Ich finde das ganz ein schlimmes Signal, muss ich ehrlich sagen. Insbesondere in einem Kanton, der zweimal die Unternehmenssteuerreform halbiert hat in den letzten Jahren, 2010 und 2012. Also man hat eigentlich Mittel beschränkt und sagt jetzt, liebe Schüler, wir haben nicht mehr das Geld, euch ganz in die Schule zu schicken. Ihr könnt eine Woche mehr Ferien haben. Die Lehrpersonen müssten das einfach verkraften. Egal, wie ihr Budget ist, wie ihre Situation ist, ob sie Vollzeit arbeiten und sich das leisten können, ob sie Familie haben. Das wird nicht geschaut. Ich finde das für die Lehrpersonen zumutig, aber ich finde es vor allem ein ganz schlimmes Signal auch für die jungen Leute. Also man sagt quasi, wie unsere Firmen sind uns wichtiger. Luzern ist jetzt bei Platz 1 bei den Unternehmenssteuern. Also ist da der Musterschüler, hat aber leider kein Geld mehr für seine Gymnasiasten.
Herr Weiss, ich nehme an, da wollt ihr etwas dazu sagen.
Ja, die Problematik ist natürlich so, wenn Sie in einer relativ kurzen Zeit in der Bildung eine grosse Summe einsparen müssen, dann ist es nicht ganz einfach, weil bis im Juli ist ja Schuljahr immer schon geplant. Also wir haben eine Massnahme gesucht, die ab August wirkt. Nicht nur ab August wirkt, Entschuldigung, sondern wo wir eben den vollen Betrag im Budgetjahr 2016 einsetzen können. Und da sind wir natürlich zum Schluss gekommen, dass das die noch wenigst schlimme ist, um eine relativ grosse Summe einsparen können. Wir machen das aber für ein Jahr, dass das natürlich kommunikativ und von der Signalwirkung her nicht ganz einfach ist. Da tue ich in der Frau Petrans natürlich nicht widersprechen, das ist so. Aber wir sind zum Schluss gekommen, zusammen mit unserem Parlament, dass wir das für ein Jahr machen, weil alles andere, wo gleich viel finanziell eingebracht hätte, aus unserer Sicht viel tragischer gewesen wäre.
Ist es denn für euch manchmal auch schwierig? Oder jetzt als Bildungsdirektor, der seid ja einer, der aus dem Herzen keine Mördergrube macht, der hat auch schon in die Richtung geäussert, dass ihr sagt, ich will eigentlich gar nicht sparen, eigentlich sollte man das Budget anschauen, eigentlich sollte man auch mal die Einnahmeseite anschauen, sprich die Steuern anschauen, sollte man dann die Steuern erhöhen?
Also selbstverständlich mache ich das nicht gerne, aber es geht halt meinem Kollegen, der Sozialdirektor ist, gleich. Auch der spart in seinem Bereich nicht gerne. Aber es ist ja so, wir haben natürlich immer zwei Herzen in der Brust. Das eine ist die Gesamtverantwortung als Mitglied von dieser Regierung, auch für das Budget. Und das andere ist der Regierungsrat, der in meinem Fall jetzt sich sehr auf Verbildung einsetzt und natürlich nicht gerne das macht. Das macht man nicht freiwillig und das macht auch keine Freude. Aber man muss die politische Realität anerkennen, die politischen Entscheide von Parlament und Bevölkerung umsetzen. Und das gehört dort halt auch dazu. Aber es ist klar, ich kann mir schönere Aufgaben vorstellen, wenn ihr im Bereich der Bildung müsst sparen
müsst. Wollen wir noch einen weiteren Punkt aufnehmen, der auch kommt, online, der auch ein paar Mal genannt wurde. Und da ist es um die Lehrerlöhne gegangen, um die Anstellungsbedingungen. Karin Rübli, was ist da in dieser Beziehung reingekommen?
Ja, die Lehrerlöhne, die geben auch zu diskutieren im Netz. Der Michi Felber aus Zürich sagt, Lehrerlöhne kürzen. Zürich verdienen ja Gymi-Lehrer beim Einstieg 110'000 Franken. Bis zur Pensionierung steigen die auf 178'000. Und für einen solchen Lohn müsse man sich in der Privatwirtschaft mächtig strecken. Das heisst, Karriere machen. Verena Huber aus Thun schlägt auch vor, bei den Lehrerlöhnen zu sparen. Die Lehrer haben mit 28 Lektionen ein volles Pensum und 13 Wochen zahlte Ferien. Das sei in der Privatwirtschaft nicht möglich. Und ein Vergleich mit der Privatwirtschaft könnte im ganzen Bildungswesen nicht schaden, sagt sie.
Frau Peter-Hans, die Lehrerlöhne geben zu reden. Und wenn man das so hört, dann gibt einem das schon zu denken. 28 Lektionen, 13 Wochen Ferien. Das ist sicher wie viele, die jetzt uns zuhören. Das gehört, denke ich, so, möchte ich so haben und dann noch den Lohn haben. Übrigens, ihr könnt weiterhin anrufen auf Telefon 0848, Telefonnummer 0848 440 222, wenn ihr euch beteiligen wollt hier an der Sendung. 0848 440 222. Bei den Lehrerlöhnen schrübeln. Eine Forderung von unseren Hörerinnen und Hörern.
Ja, da ist sehr viel gemacht worden in den vergangenen Jahren. Also ich würde sagen, in den Anfangs 90er Jahren kann man sagen, sind die Lehrerlöhne eigentlich noch okay gewesen. Dann hat man das ein bisschen entdeckt in den Kantonen, dass man dort eigentlich mit wenig Schrauben viel einsparen kann. Es sind Stufenanstiege, die notabene die einzige Möglichkeit sind, befördert zu werden in diesem Beruf oder einen Lohnanstieg zu haben, sind nicht gewährt worden. Und die Löhne sind in gewissen Kantonen bis zu 20% in Rückstand gekommen. Und ich sage jetzt nicht, dass man das jetzt aufholen muss, aber die Löhne sind schon tief. Und das, was da auf dem Papier umgeboten wird, ist längst nicht immer das, was im Portemonnaie ist. Ich bin euch dran, das ist eines der Projekte, die man machen könnte, dass man mal schaut, was ist überhaupt, was wird als Lohn ausgewiesen in den Lohntabellen und was haben die Lehrpersonen effektiv im Portemonnaie. Kommt dazu, dass sehr viele Lehrpersonen ihre Arbeitszeit reduzieren, eben nicht 28 Lektionen unterrichten, weil sie das gar nicht prestieren. Die Aufgaben sind zu gross geworden und von 28 Stunden arbeiten und 12 Wochen Ferien kann keine Rede sein. Wir haben eine Arbeitszeiterhebung gemacht. Die Lehrpersonen arbeiten sehr viel. Sie arbeiten 50,4 Stunden durchschnittlich während der Unterrichtswoche und sie arbeiten 3 Jahre unbezahlt Überzeit, über die Jahresarbeitszeit von 1950 Stunden aus.
Herr Wolter, die Forderung, man sollte ein bisschen mehr Privatwirtschaft in die Schulen hineinbringen. Ja, doch, geht, die Mulecke geht ein bisschen hoch. Gefällt euch noch als Bildungsökonom?
Ja, gut, es ist automatisch ein bisschen so, weil der Lehrer Beruf ist immer in Konkurrenz mit anderen Optionen. Das bedeutet, der Lehrerlohn muss schon adäquat eigentlich sein für die Qualifikationen, die man verlangt. weil sonst wandern die Leute ab oder sie lassen sich überhaupt gar nicht zum Lehrer ausbilden. Ich bin sicher ein bisschen anderer Meinung. Franziska Peterhans weiss das, was die Forderungen anbelangt, die Lehrer lassen sie erhöhen. Aber ich bin absolut gleicher Meinung, dass es die falsche Stelle ist, um jetzt zu schrauben, und zwar aus zwei verschiedenen Gründen. Der erste Grund ist, wenn wir wieder steigende Schülerzahlen haben, in gewissen Kantonen, Basel-Stadt beispielsweise in den nächsten paar Jahren 20%, bedeutet das auch, man braucht mehr Lehrer. Das bedeutet, man muss attraktiv sein als Beruf, sonst kommt man die zusätzlichen Lehrpersonen nicht über. Und auf der anderen Seite, auch da weisen wir schon seit Jahren darauf hin, gehen wir wegen der ein bisschen überalterten Struktur des Lehrberufs in eine Pensionierungswelle hinein. Und das bedeutet, der Ersatzbedarf an neuen Lehrpersonen wird auch grösser. Mit anderen Worten, wenn man jetzt, und das kommt jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren, kommt die Welle von Neuanstellungen auf uns zu, wenn gute, talentierte junge Leute in diesen Beruf hineinbringen, dann muss der Lohn auch attraktiv sein. Wie gesagt, gegenüber bin ich vielleicht ein bisschen anderer Meinung, aber Signal gegen aber, das wäre jetzt für mich ein No-Go.
Herr Weiss?
Ja, ich würde gerne etwas sagen zum Einblick in die Privatwirtschaft. Ich denke, das wäre für jede Lehrperson interessant, aber ich meine nicht darum, dass sie dort lernen würde, arbeiten, sondern einfach, um etwas anderes auch mal zu sehen. Aber mindestens das Gegenteil würde natürlich auch gelten. Ich glaube, bei vielen Leuten, die irgendwo in der Privatwirtschaft arbeiten, würde es auch sehr gut tun, einmal einen Blick in die Schulstube zu werfen und zu sehen, was die Lehrpersonen leisten. Da tue ich gerne eine Lanze für die Lehrpersonen brechen. Die sind heute, von der Anforderung her, von dem, was sie leisten, sind die heute sehr gefordert. Und die Lehrpersonen haben die unterrichtsfreie Zeit nicht zum Ferien machen, sondern sie dürfen ihre Ferien machen, aber tun den Grossteil der Schulferien für die Vorbereitung, Nachbereitung etc. Weiterbildung einsetzen. Das ist nicht das Problem. Wir müssen schauen, dass wir mit den Lehrerlöhnen einerseits in den Regionen konkurrenzfähig bleiben. Wir können es uns nicht leisten, unter unsere Nachbarkantone wahnsinnig zu gehen. Sonst haben wir Abwanderung. Und selbstverständlich, wir reden überall von Fachkräftemangel und an dem geht auch der Lehrberuf nicht vorbei. Wir müssen auch irgendwie schauen, dass wir attraktiv bleiben, um die steigenden Bedarf an Lehrpersonen in unseren Kantonen zu decken.
Wir haben jetzt viel gehört. Vorschläge von den Hörerinnen und Hörern. Wir haben gehört, Lehrerlöhne senken. Ist also keine gute Idee, da seid ihr euch hier am Tisch einig. Verwaltungskosten, dort gibt es auch nicht wahnsinnig viel zu holen, seid ihr euch eigentlich auch einig gewesen. Die Klassengrösse wäre ein Vorschlag von Herrn Wolter, den die anderen aber eher auch gefunden haben, eher nicht. Dann ist der Vorschlag von mehr Ferien, der vom Herrn Weiss in Luzern jetzt durchgeführt wird für Berufsschüler und Maturanden, wo die anderen beiden aber finden, oder der Wolter findet, ja, und Frau Peterhans sagt, auch eher nicht. Also wir haben eigentlich noch wenig wirklich auf dem Tisch, wo man wirklich könnte, wo einig wäre, wo soll man denn sparen? Und auf der anderen Seite haben wir das Szenario, das der Herr Wolter hat beschrieben. Die Schülerzahlen, die werden steigen, die ziehen an. Und auf der anderen Seite ist weniger Geld in den Kassen vom Kanton. Also da kommt, ist ein Druck da, man muss sparen. Ich würde gerne von euch, Frau Peterhans, so bis jetzt jede Sparmassnahme noch hat abgelehnt, hören, wo soll man denn? Wo gibt es denn eine Möglichkeit, wo der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer sagt, hier bieten wir Hand?
Ich weiss sie noch nicht, aber ich habe eine Vermutung. Das Bundesamt für Statistik weist aus, dass nach 5 Jahren 35% der Lehrpersonen aus dem Beruf weg sind. Und zwar nicht im Mutterschaftsurlaub, sondern für immer weg. Und nach 10 Jahren 50%. Lehrpersonen brauchen eine gute Ausbildung, das ist nicht gratis. Und wenn ich jetzt auf der Seite der Politik wäre, würde ich mich um das Thema mal kümmern. Warum bilden wir Lehrpersonen aus und die sind so schnell weg, da weiss man, glaube ich, sehr wenig darüber. Dort würde ich schauen. Das geht nicht in einem halben Jahr, da muss man zuerst herausfinden, was da überhaupt los ist. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass das eine nachhaltige Sparmassnahme ist. Ja, das glaube ich. Also die Ausbildungen kosten etwas und wenn sie dann die Leute nur 3 oder 4 Jahre im Beruf behalten und dann sind die wieder weg, dann sind das Kosten.
Schulgeld einführen?
Gar nicht.
Herr Wolter?
Also das hängt von den Stufen ab. Also in der obligatorischen Schule schon gar nicht. Dort haben wir eher das Problem, dass wir einen Haufen von den Leistungen, die die Schulen erbringen oder erbracht haben, kalt ausgegliedert. Also das ist dann kein Schulgeld, aber wenn man dann auf einmal einen Musikunterricht haben will, muss man den privat zahlen. Also da haben wir Chancengerechtigkeitsproblem in der obligatorischen Schule, wo sicher alles gegen Schulgeld spricht. In der oberen Stufe, Sekundarstufe 2, Gymnasium-Berufsschule, ist etwas Eigenes. Und auf der Tertiärstufe haben wir es. In dem Sinn, Semestergebühren. Und da wird jetzt auch darüber geredet. Da gibt es auch ein bisschen, da muss man auch sehen, ein Vorschlag, den wir machen müssen, ist, wir haben sehr viele ausländische Studenten. Wir sind enorm günstig, auch im internationalen Vergleich für das, was wir anbieten. Also dort müssen wir uns schon überlegen, ob wir diese Leistung einfach gratis und franco uns leisten können, die zu erbringen. Aber auch dort hat es nicht viel Luft nach oben.
Ganz zum Schluss möchte ich gerne von euch jetzt noch hören. Wir haben viel gehört, wo man sparen könnte. Wir haben ja herausgespürt, da ist eine Diskussion immer noch im Gang. Es ist ein schwieriges Thema. Ganz kurz nur noch, jeder nacheinander vielleicht erweist dir zuerst, wo soll man auf jeden Fall nicht sparen. Auch wenn der Druck wird zunehmen in den nächsten Jahren. Was sagt ihr, hier soll man ganz bestimmt nicht den Rotstift ansetzen?
Ja, ich denke, es gibt auf allen Stufen ein minimales Leistungsangebot, wo wir müssen zur Verfügung stellen, damit wir konkurrenzfähig bleiben, gesellschaftlich und vor allem auch wirtschaftlich.
Konkret ein Beispiel, das ihr sagt?
Ja, also ich denke, es fällt bei der Volksschule an, das ist Berufsbildung, Gymnasium. Dort müssen wir einen minimalen Standard haben. In der Schweiz geht es so gut, weil wir ein gutes Bildungssystem haben. Zu dem müssen wir Sorge haben. Also wir müssen sehr gut überlegen, was wir machen.
Frau Bederhans, wie sieht es bei euch aus? Wo soll man den Rotstift auf keinen Fall ansetzen?
Sicher nicht bei den Kindern. Und auch nicht bei den Lehrpersonen, weil wir brauchen gute Lehrpersonen, dass die Kinder einen guten Unterricht haben. Das weiss man, dass das zusammenhängt.
Herr Wolter, wo ist für euch ein absolutes No-Go?
Das ist zwar nicht konkret, aber einfach bei nichts, wo die Kompetenzbildung der Schüler und der Kinder behindert.
Ich danke euch herzlich, dass ihr bei uns in der Sendung war. Das Thema wird weitergehen, wird weiter diskutiert sein. Wir verfolgen das natürlich gespannt. Herzlichen Dank.
SRF 1 Forum.
Das war die Sendung Forum hier bei uns auf SRF 1. Und wenn ihr verpasst habt, welche.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.